Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Wir sind wieder da. Heute mit einem ganz, ganz, ganz schönen und in der Tat heißen Thema, weil wir reden über Lebensmittel in den 80er Jahren. Jetzt würde man ja vermuten, da gibt es nicht viel zu erzählen. Das werden wir jetzt gleich hier justamente widerlegen, weil da gibt es einiges zu erzählen. Ja, da gehen wir jetzt mal einfach mitten rein hier. Schön, dass ihr alle da seid und der Thomas erzählt euch jetzt mal Lügen und Wahrheiten zu dem Thema.
Genau, also es geht um Essen in den 80er Jahren im weitesten Sinne. Und auch da habe ich mir zwei Wahrheiten und eine Lüge ausgesucht. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was Lüge und was Wahrheit ist. Lüge oder Wahrheit Nummer 1, der Schokoriegel Banjo oder Banjo, der in den 80ern neben Treats und Wrigley's Spearmint Gums die Süßigkeiten-Theke gefüllt hat, ist wie die anderen genannten Produkte vom Markt genommen worden. Das weiß jeder. Aber doch, Banjo ist wieder zurück. Jedenfalls auf dem deutschen Markt. Und ich war gerade in Deutschland und ich muss sagen, es schmeckt noch genauso geil wie damals. Das war Lüge-Wahrheit Nummer 1. Lüge-Wahrheit Nummer 2. Die Pizzakette Pizza Hut ist in den 80er Jahren in Deutschland als Pizza Hut aufgetreten. Das Logo sieht ja wie ein Hut aus und eben nicht als Pizza Hut, weil damals in Deutschland kaum jemand wusste, dass Hut Englisch für eine Hütte ist. Stimmt oder stimmt nicht? Lüge-Wahrheit Nummer 3. Wendy's, die drittgrößte Burgerkette der Welt, die einige von euch noch kennen dürften, möchte seit einigen Jahrzehnten wieder zurück in die EU. Ja, die sind ja damals Ende der 80er, 90er haben sie Deutschland verlassen. Und jetzt möchten sie wieder zurück, aber das geht nicht, weil der niederländische Kleinimbiss Wendy's, der über ganze 2 Tische verfügt, die Namensrechte an der Marke Wendy's in der EU besitzt und sich standhaft weigert, diese an den Konzern zu verkaufen. Ja, das sind meine 3 Lügenwahrheiten.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich möchte mal ganz kurz bei dem Pizza Hut Hut einklinken. Ich weiß nicht, wie oft ich schon belacht, ausgelacht, gedisst, nennt man das heute, wurde, weil ich bis heute standhaft Pizza Hut sage. Ja. So, und wenn es sich denn rausstellen sollte, dass das wirklich wahr ist, was du gerade behauptet hast, würde das mein Leben entscheidend verändern. Weil ich würde in der kommenden Woche losziehen und allen Leuten eine Briefsendung einwerfen, die mich damals belächelt und belacht und gedisst haben.
Ja, also ich habe da auch persönliche Erfahrungen mitgemacht mit der Aussprache dieses Namens. Wir werden am Ende erfahren, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Ja, das war's, was die Lügen und Wahrheiten angeht. Ja, womit fangen wir an? Was war denn dein Lieblingsessen in den 80ern?
Ja, also mein Lieblingsessen tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Die Realität ist meistens schlimmer, als man sich überhaupt vorstellen kann. Meine Mutter, Gott hab sie selig, war, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, keine besonders gute und ambitionierte Köchin. Und da sind wir schon mitten im Thema, weil meine Hauptnahrungsquelle aus Maggi-Produkten bestanden. Und deswegen ist das für mich ein Riesenthema gewesen, diese ganze Maggi-Welt. Ich war da wirklich also quasi so eine Laborratte.
War bei euch daheim das Maggi-Kochstudio?
Ja, so, genau da sind wir nämlich im Thema. Im Zuge dieser Geschichte, dass wir das jetzt hier machen wollten, habe ich mir noch mal einige Folgen des Maggi-Kochstudios angeschaut und habe gedacht, meine Fresse, ist das eine Kackscheiße. Also nicht zu fassen. Im Prinzip, und das war mir jetzt gar nicht mehr so gewahr, war es eigentlich, bevor diese Maggi-Fix-Geschichten auf dem Markt aufgetaucht sind, wo es ja derweilen alles gibt. Das ist ja sehr, sehr aktuell. Wenn du irgendeinen Supermarkt in Deutschland betrittst, hast du eine unwahrscheinlich große Auswahl, so gefühlte 20 Meter nur Maggi-Fix-Produkte, wo man sich manchmal wirklich fragt, was stimmt mit den Leuten nicht? Ja, da werden ja auch Sachen angeboten, die ja so offensichtlich in 5 Minuten eigentlich hergestellt werden würden, aber stattdessen nimmt man diese Tüte. Bevor diese Maggi-Fix-Produkte auf den Markt kamen, hat Maggi diese Instant-Brühe eigentlich für alles genommen. Ja?
Die 5-Minuten-Terrine?
Ja,
oder
nein. Diese Brühwürfel. Ja?
Ah,
so,
die,
und ich habe so geile Sachen entdeckt. Also, ich will jetzt nur ein ganz kurzes Beispiel bringen. Man nehme einen Maggi-Brühwürfel, löst den auf, also in kochendem Wasser, nimmt dazu eine Packung Rahmspinat. Pack diesen Rahmspinat in diese Brühe rein und dann kam da noch ein bisschen Milch dazu. Und jetzt wird's richtig gruselig. Dann packt man noch, damit die Suppe auch sehr, sehr sämig wird, etwas von dem Instant Kartoffelpüree von Maggi da rein.
Oh.
So, und das präsentiert man seinen Gästen dann als Spinatcremesuppe. Das ist das Widerlichste, was ich jemals gesehen habe.
Dafür, und das hatten die im Maggi-Kochstudio.
Das haben die da so vorgestellt. So, und die Köchin machte dabei, also in diesem Maggi-Kochstudio, die machte noch so einen unwahrscheinlich glücklichen und stolzen Gesichtsausdruck, dass ich dachte, wow, ich möchte diese Gäste gar nicht kennenlernen.
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass Deutschland in den 80er Jahren wirklich kulinarisches Entwicklungsland war. Also ich weiß nicht, ob es außer Großbritannien ein Land gab, wo du noch schlechter gegessen hast als in Deutschland in den 80er Jahren.
Ganz, ganz, ganz schlimm, ja. Also diese Suppe war ja quasi also auch nur Transporter für irgendwelche Glutamatstoffe. Ja. Ganz Deutschland war ja echt so ein Versuchslabor. Maggi Fix ist ja auch sowas wie Crack für Kucksüchtige, ja. Die haben ja wirklich also uns unsägliche Sachen angetan. Tatsächlich, ich wusste das nicht, die Firmengeschichte von Maggi ist auch hochinteressant. Da wurden auch sehr, sehr viele Sachen im Dritten Reich. Der damalige Maggi-Besitzer war da auch sehr, sehr aktiv in der NSDAP. Und ja, das hätte der den Soldaten damals geben müssen, dann hätte wahrscheinlich Stalingrad gar nicht stattgefunden. Ja, also das ist schon echt heftig, wirklich.
Ist ja eigentlich ein Schweizer Unternehmen, ne? Wird auch noch als Schweizer Unternehmen wahrgenommen. Interessanterweise kriegst du aber in der Schweiz fast keine Maggi-Produkte.
Ja, die wissen
also
warum.
Also zum Beispiel so wie Maggi Fix, das gibt's da nicht, ne? Also es gibt nur ganz wenige Sachen, Tütensuppen ein paar und ein, zwei Dinger, aber das ganze Portfolio, was du hier in Deutschland hast, hast du da nicht. Also diese Fertigsachen. Ja gut, die haben halt noch eher Qualitätsbewusstsein, ne? Und wollen lieber selber kochen, anstatt da so halb fertig, ja, was das angeht. Also meine Mutter hat relativ gut gekocht, fand ich jetzt. Es gab ein paar Dinge, wie zum Beispiel Spinat, die fand ich trotzdem zum Kotzen, musste die immer aber essen. Das gab dann regelmäßig Streit. Ansonsten, mein Lieblingsessen in den 80ern war tatsächlich halbes Hähnchen mit Pommes und zwar vom Kochlöffel.
Oh ja.
Da sind wir schon bei der ersten Fastfood-Kette. Ich war zu meiner Überraschung, gibt es tatsächlich Kochlöffel immer noch. Die Kette ist 1961 gegründet worden, also relativ früh. Und die haben nämlich in den 70ern und 80ern sind die so richtig expandiert. Und da gab es anstatt nur noch 20 Filialen, gab es 120. Ich war einer der eifrigsten Konsumenten, gab es leider nie in den Großstädten, sondern nur in den kleineren.
Also in Gelsenkirchen gab es auch einen Kochlöffel. Und wir haben immer gesagt, wenn man da hingehen durfte, das war also so eine Art Feiertag, dann auf zum schmierigen Kochlöffel.
Ja, das war der Wienerwald für Arme.
Ja.
Aber ich fand es besser als im Wienerwald. Vor allen Dingen, Kochlöffel hat das geilste Pommes-Gewürz ever gehabt. Ich bin eigentlich nur in den Kochlöffel wegen, weil das halbe Hähnchen so groß war und weil das Pommes-Gewürz so geil war. Ich habe sogar einmal, kann ich mich erinnern, gefragt, ob die das verkaufen. Aber wollten sie mir nicht verkaufen. Die wussten anscheinend, der kommt nie wieder, wenn er das hat und sich selber die Pommes machen kann.
Ja, wahrscheinlich war es so. Und dann wären die da wahrscheinlich, wo war das, in Ludwigshafen?
Ja, das war in Frankenthal.
In Frankenthal.
Da gab es einen, Ludwigshafen gab es eben keinen.
Die wären da wahrscheinlich pleite gegangen, wenn du nicht mehr gekommen wärst.
Wahrscheinlich, ja.
Apropos Pleite, in den 80er Jahren war man ja gerne mal pleite. Auf jeden Fall ich. Also hat sich jetzt auch nichts Elementares daran geändert. Aber damals ist man gerne nach irgendwelchen Veranstaltungen in eine Tankstelle gegangen und hat da den kulinarischen Höhepunkt in den Tankstellen genossen. Und zwar war das heiße Hexe. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, und ich kann mich erinnern, dass die dann, als die neuen Bundesländer auf einmal da waren, ganze ehemalige DDR überzogen haben mit ihren komischen Snackautomaten, wo sogar Pommes und so weiter. Das war furchtbar. Das, oh. Also Heiße Hexe war echt, oh, also schlimm.
Das ist wirklich der Abgrund, an dem man kulinarisch stehen kann. Du erinnerst dich daran, dass wir in irgendeinem Video mal einen Burgerautomaten probiert haben. Auf
in Mallorca, ja.
Genau, auf Mallorca war das, glaube ich. Diese Qualität war da wirklich tatsächlich noch unterboten.
Ja, ja, also ich habe das ja auch gegessen, also in Mallorca und auch Heiße Hexe. Also im Verhältnis zu Heiße Hexe hat er relativ gut geschmeckt.
Heiße Hexe, tatsächlich hat mir das eine oder andere Mal das Leben gerettet, aber grundsätzlich ist das so eine Art Resteverwertung für alte Uranbrennstäbe oder was auch immer die da reinpacken, keine Ahnung. Dieser Cheeseburger, das war so unterirdisch, das spottet jeder Beschreibung. Die Frage, die sich mir stellt, ist, und das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob es die Heiße Hexe noch gibt, ich glaube nicht.
Also mein Stand ist es, dass es die nicht mehr gibt. Aber was waren denn die Kernprodukte von denen? War das wirklich Cheeseburger oder hatten die nicht auch
Burger, Bockwürste? Ich weiß auch gar nicht, waren das schon Mikrowellen, wo das dann aufgewärmt
wurde? Das waren Mikrowellen,
ja. Ich gehe davon aus. Ja. So, Und da sind wir wieder beim Thema Uranbrennstäbe, weil das war ja auch noch die Generation der Mikrowellen, die wirklich mit alten Uranbrennstäben liefen. Übrigens dazu eine ganz, ganz kurze und durchaus amüsante Geschichte. Und zwar war ich irgendwann mal in einer Bäckerei und dort habe ich gesehen, dass die Baguettes in einer Mikrowelle aufgewärmt haben. So, jetzt haben Baguettes ja oft die Eigenschaft, länger als 50 Zentimeter zu sein. Da sind die Verkäuferinnen auf die grandiose Idee gekommen, einfach die Scheibe der Mikrowelle kaputt zu machen, damit die Baguettes da umgedreht wurden. Ich bin nicht in Kenntnis darüber, ob die Bäckereifachverkäuferinnen noch leben, aber wahrscheinlich werden sie tot sein und sie werden wahrscheinlich an irgendeiner Krebserkrankung gestorben sein.
Ich weiß noch, dass die Mikrowelle erfunden worden ist, weil irgendjemand mit Radar experimentiert hat und festgestellt hat, dass die Schokolade in seiner Tasche geschmolzen ist. Aufgrund der Wirkung des Radars. Und daraufhin hat er dann die Mikrowelle erfunden, weil er gemerkt hat, oh, damit kann ich ja Sachen erwärmen. Etwa so clever wie Katze in die Mikrowelle stecken, ne? Zum Trocknen, Tür kaputt machen. Ja.
Auch da gab es, glaube ich, diverse Geschichten, wo tatsächlich Leute versucht haben, ihre Hunde in der Mikrowelle zu trocknen. Das müssen sehr, sehr kleine Hunde gewesen sein. Vielleicht waren es auch Meerschweinchen. Aber auch die werden sich darüber wahrscheinlich relativ wenig gefreut haben.
Aber Mikrowelle war halt einer der Dinger, die wirklich in den 80ern popularisiert worden sind, die auch die Esskultur, die ja schon schlimm war, nicht verbessert hat. Ich persönlich finde, das Einzige, für was du Mikrowelle brauchen kannst, ist Popcorn zu machen. Das geht relativ gut. Alles andere wüsste ich jetzt nicht, was man da machen sollte.
Ja, man kann Speisen darin erwärmen, obwohl das kann man natürlich auch im Backofen machen. Ist wahrscheinlich auch grundsätzlich eher die bessere Variante.
Du hattest es von Konkurs, da kann ich direkt einschreiten. Ich hatte es ja vom Kochlöffel Wienerwald. Ist tatsächlich 1951 schon gegründet worden und hat 1982 den ersten Konkurs hingelegt. Also es war quasi die erste mehr oder weniger Fastfood, kann man ja gar nicht sagen, weil es war schon mehr oder weniger ein Restaurant, aber halt Systemgastronomie. Gab es also überall, die erste große Kette. Und in den 80ern, wo eigentlich alles andere geboomt hat, was solche Ketten anging, sind die pleite gegangen. Und haben es dann eigentlich auch nie wieder so richtig nach oben geschafft. Ne? Ja, es war halt, wenn du im Wienerwald essen warst, hat es halt lang gedauert, bis du ein Essen gekriegt hast. Gegensatz jetzt zu den ganzen Fastfood-Sachen. Und ich glaube, diesen Nachteil, wenn das Essen da nicht besser ist, und zwar definitiv nicht besser als im Kochlöffel, fragst du dich auch, für was soll ich da jetzt eine Dreiviertelstunde rocken? Inklusive Essen, wenn ich es in einer Viertelstunde erledigt haben kann. Ja.
War bei euch irgendwo ein Wienerwald-Restaurant?
Ja, in Mannheim.
In Mannheim.
In Wienerwald. Da waren wir auch ab und an gewesen, ja. War also heute geht's, weil ich halt immer und mein Bruder auch, halbes Hähnchen mit Pommes, das war unser Ding. Also das war halt daheim, konntest du natürlich auch machen, aber nicht so gut, wie wenn es gegrillt wird.
Und der Spruch war immer, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald oder
genau,
so.
Genau, ja.
War ja eigentlich mein Restaurant, das Pur Wienerwald.
Ja, stimmt.
Ja, schade, dass die Kurve da nicht gekriegt haben. Vielleicht ist es aber auch nicht schade. Man weiß es nicht.
Ja. Was glaubst du übrigens, was war der erste amerikanische Fastfood-Anbieter in Deutschland?
Also es war auf jeden Fall nicht McDonald's. Ja. Ich glaube, also der erste, den ich live erleben durfte als Gelsenkirchener, war das belgische Unternehmen, glaube ich, Sam's Quick damals noch. Und das war schon richtig Rock'n'Roll, muss ich echt sagen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatten die damals für Deutschland eine Kooperation mit Kaufhof oder ja, das heißt also in den großen Kaufhof-Filialen war dann unten halt auch ein Sam's Quick drin. Das war schon richtig cool. An McDonald's war da noch gar nicht zu denken. Und wenn dann wirklich nur, soweit ich weiß, also Köln war der nächste McDonald's. Also unfassbar heute, ja.
Interessanterweise kam das bei uns später, aber man muss halt berücksichtigen, bin ja Ludwigshafen-Mannheim groß geworden als Heidelberg. Da waren riesige US-Armee-Niederlassungen in Mannheim und auch in Heidelberg. Das heißt, bei uns war alles etwas früher, was diese Hamburger Ketten anging. Und Sam Quick kam relativ spät. Interessant, dass die belgische Company sich extra den Sam vorne dran gestellt hat, damit es wie amerikanisch klingt. Die gibt es übrigens noch in Frankreich und Belgien. Quick. Ich war da auch, als ich letztens in Lille war, essen, so aus Nostalgiegründen, aber ich würde da nicht wieder hingehen. Das ist wirklich, nee, es ist unterstes Niveau auch. Also, das war nicht gut. Ja, merke also auch vom ganzen Ambiente im Restaurant und vom Essen, also sehr runtergekommen wirkte das auf mich. Und es war nicht das erste Mal, dass ich es so mitgekriegt habe. Ja. Und es war ja damals auch, klar, es war in den Kaufhäusern drin, aber irgendwann kam auch die Phase, da war es echt nicht mehr schön, dahin zu gehen. Ne. Ja, der erste, der in Deutschland war, von denen war KFC.
Nee.
Doch, 1968, Hansa Allee, Frankfurt am Main, haben die eröffnet. Die anderen kamen erst in den 70ern, kommen wir noch dazu, aber KFC war der erste. Der war ja dann lange auch wieder weg vom deutschen Markt, aber inzwischen ist er ja wieder recht präsent, ne?
Ja. Auf jeden Fall, also in allen großen Städten, die haben sehr, sehr viel an den Autobahnen, Rasthöfen, meistens die, die etwas außerhalb liegen. Der ist schon wieder, also bei uns auf jeden Fall sehr, sehr präsent und Richtung Norden halt auch sehr, sehr viel. Ist auch eine gute Sache. Ich ärgere mich jedes Mal heutzutage darüber, dass die Preise tatsächlich ja auch deutlich über den McDonald's-Preisen liegen, was wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass dort nur Bio-Hühner verwertet werden.
Ja, ganz bestimmt, ja.
Ja.
Dazu kann ich sagen, KFC, das gab es bei uns tatsächlich ganz selten. Also ich kann mich kaum erinnern, aber in China ist KFC größer als McDonald's, weil die wegen ihrem frittierten Hähnchen, das passt natürlich super nach China, das haben die selber schon dort immer gern gegessen. Und die waren relativ früh dann dort, als ich vor ungefähr 10 Jahren auf Weltreise war, wo du mich dann übrigens auch angerufen hattest, dass wir mal wieder zusammen Musik machen. Da hatten wir die ganze Zeit nach Transsibirischer Eisenbahn und dann in China nur so Garküchen und so. Hatten wir also über einen Monat nichts Westliches mehr gegessen. Und dann sind wir in einen Ort gegangen und da gab es einen KFC. Und er hat so lecker gerochen, dass meine Frau und ich da reingegangen sind. Und es war so eine Geschmacksexplosion, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn dein Körper völlig entwöhnt ist von diesem westlichen Essen und von dem Fett und diesen Zusatzstoffen und dann isst du so ein KFC-Hähnchenteil, du kommst da vor wie in einem 5-Sterne-Restaurant. Das war unglaublich. Das war auch nur das eine einzige Mal so.
Ja.
Das ist nie wieder passiert dann. Wir haben es natürlich nochmal probiert in China dann. War es schlecht, aber ja. Also das zu KFC.
Ja, also für mich völlig undenkbar, da ich ja praktisch das Glutamat mit meiner Muttermilch aufgesaugt habe. Ich würde das gar nicht aushalten. Gott gebe mir mein tägliches Glutamat.
Ja, dann kann ich noch was sagen zu McDonald's, wo wir es schon davon hatten. Die kamen nämlich erst 1971 nach München und schon zum Beispiel 1977 nach Ludwigshafen, also relativ früh. Deswegen habe ich auch vor den 80ern da schon Burger gegessen. Allerdings war es bei mir so, dass eine Schulkameradin, deren Mutter hat bei Burger King gearbeitet. Und da gab es dann immer Gutscheine von Burger King. Insofern war ich da häufiger. Zu McDonald's kann ich 2, 3 ganz nette Episoden erzählen. Zum einen, vielleicht erinnert euch noch, es gibt unsäglich schlechte Werbung mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger als Testimonials für McDonald's. Ich glaube, Thomas Gottschalk hat sein ganzes Leben nur unsägliche Werbung gemacht. Also das so auf Supernasenniveau. Das ist so typisch 80er gewesen. Und dann, als der erste McDonald's nach München kam, da war das so, dass der tatsächlich, erinnert euch vielleicht, in den 80ern ist im McDonald's noch Bier ausgeschenkt worden. Das lag daran, dass die erste Filiale in München gehörte einer Brauerei. Die McDonald's hat die ja nur angemietet. Und die haben drauf bestanden, wenn wir euch das vermieten für euren neumodischen Kram, dann muss da auch Bier auf der Karte stehen, weil das kommt von uns. Also musste der Filialleiter, der erste, der hieß Rettenwender, der hatte vorher schon McDonald's-Restaurants in den USA geführt und ist dann extra dafür zurückgekommen, der musste dann McDonald's überzeugen dazu, bei uns gibt's jetzt Bier im Programm, was sie dann auch gemacht haben.
Ich habe tatsächlich auch schon mal Bier bei McDonald's getrunken.
Ja, das gab's in den 80ern gab's ja noch Bier. Das haben sie dann irgendwann da runtergenommen. Und die zweite interessante Geschichte ist, dass er sagt, warum ist McDonald's als erster nach München gekommen? Und er meinte, der Grund ist, also der damalige Filialleiter von McDonald's, ne, er meinte, der Grund ist, dass der Präsident von McDonald's International, dessen Freundin hat in München gewohnt.
Ach,
und da gab's einen guten Grund, dass er immer nach München geflogen ist.
Einzusehen.
Genau. 1984 gab es dann übrigens schon 212 McDonald's in Deutschland. Also insofern ist es, obwohl es in den 70ern gestartet hat, in den 80ern, da kamst du dann Mitte der 80er, gab es wirklich in jedem Ort, gab es einen McDonald's. Ne?
Ich bin damals tatsächlich extra nach Köln gefahren, weil es in Köln einen Wendy's Burger gab. Wo ist das her? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Wendy ist auch amerikanisch. Es ist quasi, es gab dieses Dreigestirn. In den USA gibt es immer noch Wendy, Burger King, McDonald's. Wendy mit den viereckigen Burgern. Und Wendy war damals vor allen Dingen dort, wo Soldaten waren, weil die Amerikaner halt eher Wendy bevorzugt haben als die anderen beiden. Und als dann die ganzen US-Kasernen aufgelöst wurden, da ist Wendy dann auch relativ schnell verschwunden in den 90er Jahren aus Europa, weil die Basis dann weg war. Ich fand die qualitativ auch immer deutlich schlechter als Burger King, aber das ist auch Geschmackssache.
Ja, also ich erinnere mich leider nicht mehr daran, ob das gut oder schlecht war. Aber es war auf jeden Fall eine komplette Attraktion.
Und ob die Geschichte stimmt mit, dass sie nicht mehr nach Europa können, weil sie die Namensrechte nicht mehr haben, das erfahrt ihr am Schluss. Ja, und Burger King, genau der dritte, der hat 76 in West-Berlin den ersten Laden eröffnet. Also deutlich später nach McDonald's, aber dann ja auch relativ schnell durchging. Was warst du, Fraktion Burger King oder McDonald's?
Also ich war immer Burger King-Fraktion, aber heute bin ich McDonald's-Fraktion. Meine Geschmacksnuancen und meine Geschmackswurzeln haben sich dahingehend irgendwie etwas verändert.
Mhm. Bei mir hat es gewechselt immer, also es ist wechselhaft, hängt immer auch von der Qualität ab. Eine Zeit lang gab es bei Burger King, haben die dir die Burger frisch gemacht und McDonald's noch nicht, da war es dann Burger King. Ja, eine Zeit lang eher McDonald's. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich mich in den 90er Jahren mal eine Woche ausschließlich vom McDonald's ernährt habe, aus Junk Music, Junk Food Prinzip. Das war also lange vor Super Size Me, ich war nur zu blöd, da draußen einen Film zu machen, dann hätte ich das wie Morgens Burfeld geschafft, damit eine Million zu verdienen. Es war wirklich, hat an einem psychedelischen Erlebnis. Also das möchte ich niemandem zumuten. Dann bin ich jahrelang danach auch nicht mehr in McDonald's, weil ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Also insofern hat es recht gut funktioniert, diese Konfrontationsstrategie. Ja,
ja, seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja. Man hat auch mal das eine oder andere Vernünftige zwischenzeitlich gegessen. Aber ich bin immer noch ein Fastfood-Fan grundsätzlich. Aber man kann es halt nicht permanent konsumieren. Würde ich auch niemandem empfehlen.
Nee, würde ich auch nicht, ja. Und dann darf man natürlich, wenn man über die ganzen Hamburger erzählt, muss man natürlich über auch das erzählen, was tatsächlich, ich sage mal, in Deutschland erfunden wurde, auch wenn es nicht originär deutsch ist. Der erste Döner gab es nämlich auch. Aber da ist in den 80er Jahren sind auch die Döner popularisiert worden. Tatsächlich erfunden sind sie schon viel früher worden. Man weiß aber nicht genau, wer. Beides mal Berlin, entweder von Mehmet Aygün am Kotti, am Cottbuser Damm, der hat dort einen City-Imbiss gehabt und der hat es 71 hat er begonnen, Döner zu verkaufen. Und 72 gab es am Bahnhof Zoo, hat ein Nurmann, auch ein türkischer Mitbürger, der hat auch Döner verkauft. Und da weiß keiner mehr genau, wer war jetzt Erster, wer hatte wirklich den Döner auf der Speisekarte, weil die Restaurants gab es natürlich schon länger. Ja, aber da ging das so los und in den 80ern, da war das ja überall, dass du dann auch hast Döner essen können. Ne? Fand ich auch gute Alternative.
Immer wieder gerne genommen. Ist aber auch die gleiche Diskussion wie mit der verdammten Scheiß-Currywurst. Ja? Kommt die Currywurst jetzt aus dem Ruhrgebiet oder kommt die Currywurst aus Berlin? Ich kann dazu nur sagen, ihr könnt euch alle mal dreimal irgendwo hin. Natürlich kommt die Currywurst aus dem Ruhrgebiet und nicht aus Berlin mit eurer komischen Wiener Würstchen als Currywurst. Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ja.
Ja, aber Currywurstbude, war das in den 80ern, war das schon ein Riesenthema? Also da gab es ja überall noch diese Imbissbuden, ne, bevor es Fastfood gab. War das bei euch schon so verbreitet wie heute, oder?
Definitiv. Also Currywurst, Pommes, Mayo gab es schon.
Ja.
in den frühen 80ern und späten 70ern auf jeden Fall, ja. Da wurde ich schon von meinen Brüdern zur Pommesbude geschickt, um Pommes Currywurst Mayo zu holen. Ja.
Ja, also ich kann mich auch erinnern, in den 70ern gab es bei uns so eine Pommesbude, es war kein Wagen, es war so ein Fastfood-Restaurant. Und der hat die Pommes, ich weiß nicht mehr, was die Pommes gekostet haben, 3 Mark, eine riesige Portion. Also da hast du zu viert von essen können. Ich habe mir damals gedacht, so als kleiner Junge, oh toll, wenn meine Eltern mal sterben sollten, dann kriege ich ja ein bisschen Geld und dann esse ich jeden Tag so eine Portion Pommes und mehr brauche ich nicht.
Ja.
Und dann komme ich mit 3 Mark am Tag durch. Das war so Gedanken eines 6-Jährigen.
Ja, das ist aber auch grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee. Wahrscheinlich hättest du auch die Volljährigkeit nicht erlebt, aber hat ja auch seine Vorteile.
Jetzt haben wir sehr viel über warmes Essen erzählt. Hast du da noch irgendwas oder kümmern wir uns mal an die...
Lass uns ruhig mal das Thema wechseln jetzt und lass uns mal zu kaltem Essen übergehen. Da habe ich auch gleich schon den ersten Korken. Ich muss das einfach auch nochmal loswerden. Ich glaube, ich habe es auch schon 2-3 Mal gesagt, aber wir müssen unbedingt über Fruchtzwerge sprechen. So, meiner Meinung nach ist das der Grund, warum viele, viele junge Leute über 2 Meter geworden sind, weil die einfach von ihren Eltern zu viele Fruchtzwerge bekommen haben. Und das könnte meiner Meinung nach auch direkt im kausalen Zusammenhang mit der ADHS-Erkrankung stehen, dass einfach zu viele Fruchtzwerge verteilt wurden. Mm. Das ist aber jetzt wirklich nur eine sehr, sehr vage Theorie, aber die Werbung war so dermaßen beschissen, dass ich heute noch reinschlagen könnte. Ja.
Ich finde, wenn du das überlegst, ne, wenn du weißt, dass die Fruchtzwerge ja fast nur aus Zucker bestehen und wie schamlos du damals noch hast lügen dürfen im deutschen Werbefernsehen, indem du einfach sagst, so wertvoll wie ein kleines Steak. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob ein Steak wertvoll ist oder nicht, aber nahrhafter ist es auf alle Fälle und gesünder als ein Fruchtzwerg. Also.
Ja, da gibt es auch so eine schöne Werbung, wie so ein kleiner Junge, der Geschwister hat, von seiner Mutter Fruchtzwerge bekommt unter der Auflage, die unter den Geschwistern zu verteilen. Er steht im Hausflur und ruft in die Zimmer der anderen: Hallo, möchte einer von euch etwas Milch? Möchte einer von euch ein paar wertvolle Vitamine? Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt will das niemand haben und er darf die 4 Fruchtzwerge ganz alleine essen. Wahrscheinlich ist er daran verreckt. Und was sagen wir dazu? Mit Recht.
Ja, Fruchtzwerge, uff. Ich habe die natürlich auch geliebt. Ist ja klar, gab es aber nie. Meine Eltern waren da viel zu gesundheitsbewusst. Also nur ausnahmsweise mal, wenn es die Quengelei zu groß war.
Ja. Meine Mutter hat überlegt, ob sie Fruchtzwerge kauft, hat auf die Beschreibung der Rückseite geschaut und hat gesehen, da ist kein Glutamat drin, dann kann es nicht gut sein für mich.
Die waren aber auch teuer, ne? Also das war jetzt nicht so, im Prinzip hättest du dem Kind auch eine Kilopackung Zucker holen können.
Oder ein Steak.
Das wäre günstiger gewesen als den Kram. Aber nun gut, war halt, die Werbung hat es halt in den Markt gedrückt. Ja. Ja,
aber es gab ja auch Multisanostol, fällt mir da gerade nochmal ein. Mhm. Das war ja so das Lebertran der 80er Jahre.
Ja, stimmt. Für die Kinder, die alleine auf dem Schulhof standen, die haben dann irgendwie, weiß gar nicht, was da drin ist, Alkohol wahrscheinlich.
Wahrscheinlich
so wie Klosterfrau Melissengeist. So.
Dass er auch
für die Kinder
regelmäßig Kinderleben gerettet hat, das weiß ja jeder. Quasi. Multisanostol sollte so eine Vitaminbombe sein, glaube ich. Also, für die Kinder, die zu klein geraten sind. Das war bei mir der Fall, deswegen musste ich immer Multisanostol.
Ich habe das nie genommen. Ja,
also meine Mutter hat dran geglaubt, aber wahrscheinlich war das auch, dass sie auf die Rückseite geschaut hat und geguckt hat, ob da Glutamat drin ist. Naja, wir wollen meiner Mutter ja jetzt nichts Böses unterstellen.
Eine der Sachen, die ich besonders gern gegessen habe, die auch eher aus der süßen Ecke sind, waren damals Matschbrötchen. Die, also Kätze Brötchen aufschneiden, ne? Schokokuss reinlegen, zusammen matschen und essen. Mega lecker.
Einer meiner Hauptnahrungsquellen.
Ja, war gesund, war aber vom Bäcker. Also,
und ja, das weiß ja jeder, dass es beim Bäcker nur gesunde Sachen gibt.
Ja, natürlich. War super lecker. Wenn ich immer Geld übrig hatte, Direktgeber gegenüber vom Schulhof, damals in der Grundschule gab es einen Bäcker, und da bin ich dahin und habe das Pausenbrot, was mir meine Mutter mühsam geschmiert und mit gesunden Sachen belegt hatte, weggeworfen und mir so ein Matschbrötchen gekauft. Dummerweise bin ich dabei auch erwischt worden von meiner Mutter. war nicht so positiv. Aber dumm, also das ist eine der Sachen, die vermisse ich wirklich, die zu essen, weil in der Schweiz gibt es keine vernünftigen Schokoküsse. Die schmecken irgendwie wie 3 Monate alt.
Komisch.
Ja, das heißt, meine Kinder haben diese Erfahrung noch gar nicht machen können, in so ein richtig gutes Matschbrötchen zu essen. Das muss ich unbedingt mit denen nachholen, habe ich auf meiner To-Do-Liste.
Ich will diesen Podcast auch hier nicht beenden, ohne den richtigen Namen zu erwähnen. Also bei uns hieß das tatsächlich Negerkuss. Das darf man heute so nicht mehr anbringen. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, dass es eine kulturelle Aneignung ist.
Bei uns hieß es damals tatsächlich Mohrenkopf.
Mohrenkopf,
das war ja. Die Mohrenkopf, genau, ja. Nicht Negerkuss, Mohrenkopf. Hm. Aber ja, inzwischen, ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Begriff Schokokuss ausnahmsweise mal passender als die anderen, weil der sagt eigentlich eher, was es ist. Ne? Also, so.
Ja, grundsätzlich ist es schon in dem Fall eine verständliche Wandlung der deutschen Sprache. Witzig ist eigentlich auch, es gab in den 80er Jahren, das war mir auch irgendwie so ein bisschen entfallen, die Milch wurde unwahrscheinlich stark beworben. Es gab tatsächlich ganz, ganz viele Milchwerbung und die Milchindustrie hat sich tatsächlich zusammengetan und hat wahrscheinlich Nächte, Monate, Jahre da gesessen und sich einen geilen Spruch ausgedacht, der bei der Werbung so griffig ist, dass jeder Bock hat, Milch zu trinken. Und zwar haben die da gesessen mit wahrscheinlich 5000 Werbemenschen und haben sich folgenden Spruch ausgedacht: Die Milch macht's.
Ja.
Also fantastisch. Ein, sag ich mal, marketingtechnischer Geniestreich.
Ja, ich habe Milch nie gemocht. Musste immer warme Milch trinken morgens. Das war eine Katastrophe. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und die ist natürlich regelmäßig angebrannt, weil kannst du dir ja vorstellen, 2 Kinder daheim müssen zur Schule. Da hat die Mutter anderes zu tun, als zu gucken, dass die Milch nicht überkocht. Also furchtbar. Also deswegen mag ich heute auch noch keine Milch. Aber bei Getränken gibt es natürlich eine Sache, die damals sich auch geändert hat, in den Markt gedruckt wurde. Zwar 83 kam Cola Light auf den Markt. Da fing es auch an mit diesen ganzen kalorienreduzierten Produkten in den 80ern. Also jetzt nicht nur du darfst, ne, was man ja jeder die Werbung kennt.
Oh
ne?
Ja.
Ryan Paris, Dolce Vita, du darfst. Ne? Das ging los. Und gleichzeitig der totale Gegentrend, Tiefkühlprodukte. Ich habe da rausgefunden, 1960 gab es in Deutschland 24 Tiefkühlprodukte zu verkaufen. 1980 waren es schon 400. Also das ging so richtig los. Ne? Also eigentlich hat sich ernährungstechnisch in den 80ern fast alles geändert. Erstmal zum Schlechteren in vielen Belangen, aber dann nachfolgend ging es ja dann zum Besseren weiter.
Ja, und da gab es ja so wirklich ganz, ganz schlimme Auswüchse. Zum Beispiel, es gab dann kein Wiggly Spearmint Gum mehr, sondern es gab Orbit natürlich ohne Zucker. Mhm. Übrigens auch nochmal der Werbespruch von Du darfst. Das ist also unglaublich geil. Dieses Lied, das ist ja auch ganz, ganz toll. Du darfst fast alles, was dir schmeckt. Ich habe Du darfst für mich entdeckt. Also auch hier marketingtechnisch. Chapeau.
Ja, also ich finde denn, ich will so bleiben, wie ich bin. Also ich sag mal, das setzt schon voraus, dass man einigermaßen einen hübschen Körper hat, dass man das singen kann. Ja. Ich wollte immer so eine Verarschungswerbung davon machen. Kannst du dir vorstellen, wie die ausgesehen hätte. Aber hat halt nie dazu gereicht. Aber was du gerade gesagt hast, ne, also einige Produkte, zum Beispiel, dass wirklich Spearmint Gum nicht mehr gibt, das konnte ich gar nicht verstehen, weil das war ja so ein Riesending mit dieser riesen Kaugummi-Packung immer, das war ein Riesenthema. Ich finde die eigentlich auch nicht schlecht, ich weiß gar nicht, warum die vom Markt genommen wurden. Ich habe andere, Bazooka gibt es auch nicht mehr, diese Kaugummis mit Comic. Punica kann ich verstehen. Punica gibt es nicht mehr, den Saft.
Auch das ganz schlimm.
Das kann ich verstehen. Fand ich nicht gut, ja.
Aber was ist mit Hubba Bubba? Wo wir schon bei Kaugummi sind.
Weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht mehr gesehen.
Ich habe das geliebt, es gab Hubba Bubba Cola.
Ich glaube, das gab es noch länger, aber weiß ich nicht mehr. Sunkist gibt es auch nicht mehr, oder gab es lange nicht mehr, gibt es inzwischen wieder. Hatten wir ja was mit New Order auch, ne, was wir hätten singen sollen.
Aber die Capri-Sonne gibt es immer noch, das ist ja ein Lichtblick. Ein Lichtblick,
genau.
Nicht mal sagen.
Und dann gibt es natürlich, was jeder weiß, was umbenannt worden ist. Also aus Trez wurden M&M's und aus Bonitos wurden auch M&M's. Kann sich aber kaum einer mehr dran erinnern, weil die hatten halt nicht den geilen Slogan. Ne? Aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. War aber erst 1991. Also in den 80ern waren wir alle noch voll Reiter.
Ja, wir haben da zu Hause gesessen und hatten Angst vor dem Atomkrieg und dabei haben wir alle eine Leckmuschel geleckt. Das waren die 80er, um das jetzt mal so zusammenzufassen. Und als wir damit fertig waren, da haben wir uns ein Fritt-Dings gegessen. Kennst du die noch?
Ja, stimmt. Fritt fand ich auch lecker, ja. Das stimmt.
Und als wir damit fertig waren, da haben wir erstmal eine Rolo-Schokolade aufgemacht.
Ja, stimmt. Rolo war auch. Ja.
Oder Napo. Ist mir auch nochmal so eingefallen.
Ah, Napo hat mir, also Leckmuscheln haben ja auch nicht so geschmeckt.
Nein, das
war
schrecklich.
Ich habe auch nicht verstanden, was da dran, also ich habe den Kontext nicht verstanden hinten dran. Damals war so super klebrig, das ging gar nicht. Aber so Mäusespeck, das war schon eher mein Ding, das war so, fand ich lecker.
Aber auch im Bereich Süßigkeiten, da gibt es ja so viele sehr, so schöne Sachen. Slush Puppy hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema.
Mhm.
Oder was auch total geil war, ist Paroli. Kannst du dich noch an Paroli erinnern?
Bonbons, ne?
Das sind Kräuterbonbons. Also das war auch nur was für Erwachsene. Also das wollte ja nicht wirklich irgendjemand haben.
Hat auch Schimanski Werbung für gemacht,
ja,
oder?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber in dem Werbespot, da ist so eine Blaskapelle und dann kann der Bläser nicht richtig blasen, weil ihm ja der Hals wehtut und nimmt dann Paroli und dann kommt der Spruch: Dem Hals die Kräuter und mir den Geschmack. Also auch hier, was soll ich sagen? Also hätte ich und keiner von uns sich geiler ausdenken können. Ja. Mhm.
Jetzt beim Horst Rubisch bin ich mir gar nicht sicher, ob er da Werbung gemacht hat oder ob er sich einfach nur versprochen hat mit seinem Spruch, wir müssen das alles nochmal Paroli laufen lassen. Ich glaube, das war eher so rum. Und Schimanski hat Werbung gemacht. Siehst du mal, wie die Erinnerung einen trübt.
Ja. Also ich habe auch sehr, sehr viele Sachen. Karamak. Mann. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal über Kaffee sprechen. So, und nachdem ich mich jetzt gerade hier kurz verabschieden musste, um mir ein Bier zu holen, fällt mir gerade ein, dass ich ja in den 80er Jahren, und zwar genau im Jahr 1983, nach Dortmund verschleppt wurde. Und wir müssen natürlich auch im Zuge dieser Geschichte mal ganz kurz das Thema Bier anreißen, weil als ich in diese Stadt gezogen bin, gab es in dieser Stadt noch ganz viele Brauereien. Und Dortmund war tatsächlich Europas Bierhauptstadt Nummer 1. Ich wurde unwahrscheinlich viel Bier gebraut und auch unwahrscheinlich viel Bier getrunken und keins davon war geil. Das sehen viele Leute anders, aber hier drehte sich alles ums Bier und natürlich auch ums Kochen im weitesten Sinne, allerdings ums Stahlkochen. Aber auch das war ja dann relativ schnell erledigt und genauso wie dann auch später alle Brauereien Dortmund verlassen haben oder einfach geschlossen wurden. Ne? War schon echt krass hier.
Ja, was viele ja gar nicht mehr in Erinnerung haben, dass es damals gar kein Bier gab in Deutschland, was nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut war, ne? In den 80ern. Das heißt, du hast nur einheimische Biersorten gehabt, respektive ein paar, die auch Reinheitsgebot hatten. Aber die Vielfalt, die du heute hast mit Corona oder furchtbares belgisches Bier, schmeckt mir nicht. Aber andere Sachen gab es da ja quasi gar nicht.
Ja, ne? Das hatte natürlich auch einen politischen Hintergrund, denn so wurde verhindert, dass andere Biere importiert werden konnten und alle konnten ihren Scheißdreck irgendwie hier in Deutschland verkaufen. Ja, das sehen viele Leute anders, aber ich muss tatsächlich sagen, ich war nie ein großer Fan des Dortmunder Bieres, ob wir jetzt Union oder Kron oder Stifts oder Ritter oder was es alles gab. Tatsächlich hat sich da sehr, sehr viel verändert. Mittlerweile gibt es einige wirklich kleine Brauereien, die sich hier auch wieder angesiedelt haben und ganz, ganz tolles Bier brauen. Aber es war halt wirklich der große Einheitsbräu, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja.
Disco-artig.
Worüber wir auch auf jeden Fall und unbedingt noch sprechen müssen, ist Kaffee, weil auch Kaffee hat natürlich in den 80er Jahren eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Es ist ja heute immer noch so. Ich erinnere mich an so viele schöne Werbespots auch hier, wie zum Beispiel Jakobs Krönung, wo an der Kaffeetafel beim Nachbarn oder beim Freund irgendwie festgestellt wird, dass der eigene Mann mehr als eine Tasse Kaffee trinkt, was natürlich daran liegt, dass die Freunde oder Nachbarn Jakobskaffee servieren, der zu Hause nicht serviert wird und darüber ist man dann auch einigermaßen empört und der Spruch war immer, dass er zu Hause nur eine Tasse Kaffee trinkt und bei den Nachbarn mehrere. Also hätte man vielleicht früher mal drüber nachdenken sollen. Oder wir erinnern uns auch alle, glaube ich, noch an den Nescafé-Spot, der wirklich, wirklich legendär ist. in dem ein Italiener, der wahrscheinlich gar kein Italiener ist, in Wahrheit der Nachbarin die Tür aufmacht und sie ihn darum bittet, das Auto wegzufahren. Und er ihr aber erstmal einen schönen Nespresso-Cappuccino bereitet und ihr dann zum Schluss sagt, dass er gar kein Auto hat.
Aber es war ein Nescafé, schlimmer noch. Also damals gab es ja noch kein Nespresso. War ein Nescafé.
Nescafé, Entschuldigung. Habe ich Nespresso gesagt? Nein, natürlich Nescafé.
Ich meine, ich trinke ja keinen Kaffee, aber diese Vorstellung, dass ein Italiener dir einen Pulverkaffee, einen.
Die ist schon sehr obskur, ja.
Ist sehr obskur. Aber ich glaube, da hatten wir es schon mal von. Was hast du für Kaffee getrunken? Ich trinke ja keinen. Was?
Ich trinke heutzutage nur noch Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten. Tatsächlich.
Ja.
Ich bin spät erst zum Kaffee gekommen. Also als Kind natürlich nicht. Weil da war ja kein Glutamat drin. Ja.
Ich habe jetzt noch eine Sache, und zwar Fastfood in der ehemaligen DDR. Ich meine, es hat Gründe, dass damals die heiße Hexe dort so erfolgreich war, weil das, was es vorher gab, hat nicht nur Liebhaber gehabt. Ich sag mal so, es gab kein Hotdog natürlich, sondern die hieß Kettwurst. Es gab, kann man heute auch noch wieder essen. Es gab natürlich kein Wienerwald, sondern Broilerbar. Die Broiler waren tatsächlich gut, fand ich. Und natürlich gab es auch keine Pizza, sondern Krusta. Und es gab, weißt du noch, wie der Hamburger hieß in der ehemaligen DDR?
Nein.
Grilletta.
Grilletta, ja.
Sieht gut. Mehr aus wie ein Frikadellenbrötchen, aber ich sag mal, hast du dann auch mehr Fleisch gehabt als bei uns, ja.
Das hört sich nach überlegenem Sieg des Sozialismus an, ja.
Ja, hast du noch was zum Essen?
Ich hätte noch ganz, ganz viele Sachen, aber wir müssen, glaube ich, irgendwie langsam zum Ende kommen. Und ich bitte zu entschuldigen, natürlich reden wir hier von unseren Vorlieben und wir können tatsächlich, dieses Thema ist ein sehr weites Feld und wir könnten wahrscheinlich 4 oder 5 Folgen dazu machen, dann würdet ihr aber abschalten. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass ihr hier bleibt.
Ja. Und bevor wir jetzt aber die Lügen und Wahrheiten auflösen, haben wir ja noch eine neue Tradition. Also beim zweiten Mal sind wir jetzt schon, wo wir das machen. Und zwar gibt es jetzt ein Buch, ein Filmtipp und einen Konzerttipp. Der Buchtipp ist das Buch Funky Chicken Blues vom Hans Seelenmeier. Und zwar ist es ein Wendland-Krimi mit dem Revoluzzerhahn Che, einem antriebsarmen Biobauern und jede Menge Morden. Der ist jetzt im März erschienen im Gmeiner Verlag. Und den Hans Seelenmeier kennen wir beide persönlich. Bei dem haben wir nämlich unseren ersten Live-Podcast im Wendland aufnehmen und darbieten dürfen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch das Buch lesen dürfen und auch ein bisschen lektorieren dürfen. Deswegen bin ich da auch befangen. Muss aber sagen, schaut euch das mal an, wenn ihr ein bisschen Krimi wollt, der so ein bisschen fantastisch ist und auch lustig ist. Guckt euch das mal an. Link findet ihr im Shownotes. Funky Chicken Blues heißt das Ganze. Sehr schönes Cover auch.
Ja, müsst ihr unbedingt machen. Ihr findet das auch auf Instagram. Der Hans hat da auch schon ein bisschen Lesung. Es macht Spaß.
Jetzt kommen wir zum Filmtipp. Und zwar, da hatte ich schon mal von gesprochen, aber aus aktuellem Anlass nehmen wir den nochmal mit rein, was ihr euch unbedingt anschauen solltet. Vielleicht auch als Vorbereitung für eine der nächsten Folgen, ich sage da jetzt nichts dazu, ist der Film B-Movie Lust und Sound in West-Berlin 1979 bis 1989. Der wird erzählt vom Engländer Mark Rieder. Der war ein Freund von Ian Curtis, dem Joy Division-Sänger, und er war ab den 70er Jahren in Berlin und war der Vertreter von Factory Records in West-Berlin. Und er hat damals sehr viel Filmmaterial aufgenommen, in der die ganzen Szenegrößen aus Berlin damals auftreten. Also unglaublich spannende Doku, unglaublich toll von der Zeitgeschichte, weil wir, die ja nicht in West-Berlin groß geworden haben, das ja auch alles gar nicht so live miterlebt haben, was da passiert hat. Also ganz toller Film. Schaut euch den unbedingt an. Den gibt es auf DVD und Christian, du hast erzählt, man kann ihn bei Apple für 3 € oder was kaufen?
Könnt ihr kaufen für 2,99 € oder leihen für 1,99 €. Hier nochmal ganz kurzer Tipp dazu, bitte. Ihr werdet an uns denken. Wir haben ja viel über Hähnchen gesprochen, über Broiler gesprochen. Es gibt in diesem Film eine sehr, sehr schöne Szene. Die solltet ihr vielleicht dann skippen, weil das wird euch auf jeden Fall die Lust am Broiler vergelten oder versauen.
Genau. Und jetzt kommt noch Konzerttipp. Und zwar haben wir tatsächlich 3 Konzerttipps, ist aber alles mehr oder weniger das Gleiche. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass wir letztes Jahr ja auf 80er Live waren, auf Schalke. Das hatte ja neben dem Sound auf Schalke, der ein bisschen wackelig war, den Nachteil, dass es sehr kalt war, weil es im März war. Wem das sowas zu kalt ist wie uns, der kann nämlich jetzt im Sommer in drei verschiedenen Orten auf 80er Live gehen. Und zwar am 18. Juli in Hamburg im Volksparkstadion. Dort spielen unter anderem Boy George, falls er denn da spielt, in Schalke hat er ja nicht gespielt, Holly Johnson, Alphaville Camouflage, Gazebo, Kimwald, Nick Kershaw, Samantha Fox und Sandra. Und ihr müsst nur erdulden Starship und Cutting Crew. Also nur zwei schlechte Bands, dafür eine Menge gute. Oder ihr geht am 25. Juli auf Schalke, Veltins Arena. Da spielen für euch Nena, Alphaville, Kimwald, Camouflage, F.A. David, Heaven 17, Mature und ein Secret Guest. Und hier muss man eben auch Starship erdulden und wahrscheinlich eine 15-Minuten-Version von Words von F.A. David, vermute ich mal. Weil sonst hat er ja keine Songs. Oder ihr geht am 2. August auf Frankfurt in die Deutsche Bank Arena. Da spielen Nena, Billy Ocean, Gazebo, Nick Kershaw, Peter Schilling, Samantha Fox, Sandra. Und dafür müsst ihr dort aber auch Johnny Logan, CC Catch und Cutting Crew erdulden. Also, aber dafür halt Peter Schilling. Ja, auch nicht schlecht. Also, ja. Das also zu den Konzerttipps. Könnt ihr mal schauen, aber da vielleicht hinwollt. Lohnt sich auf alle Fälle, wenn ihr 80er Jahre mögt. Das von meiner Seite. Hast du noch was, bevor wir zum Lügen und Wahrheiten kommen?
Nee, lass uns mal mit den Lügen und Wahrheiten beginnen.
Also, dann rekapituliere ich nochmal. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Es gibt wieder den Schokoriegel Banjo, jedenfalls in Deutschland. Lüge, Wahrheit Nummer 2. Pizza Hut wurde damals in Deutschland als Pizza Hut vermarktet von der Firma selbst. Lüge, Wahrheit Nummer 3. Wendy's kann nicht mehr in die EU expandieren, weil die Namensrechte für Wendy's an einem niederländischen Kleinimbiss mit zwei Tischen liegt. So, jetzt kommst du. Was stimmt nicht?
Ach, ich wünsche mir so, dass das mit Wendy's stimmt. Und ich war immer ein sehr, sehr großer Banjo-Fan. Deswegen tippe ich jetzt darauf, dass diese beiden Sachen stimmen. Ja.
Okay.
Obwohl ich natürlich hin und her gerissen bin im tiefsten meiner Seele und Rehabilitation verlange für das ganze Gedisse meiner Person wegen dem Pizzahut. Ja.
Ja. Also in dem Fall fange ich mal an mit Lüge, Wahrheit Nummer 3 mit Wendy's. Es ist tatsächlich so, wie ich es erzählt habe. Wendy's ist eben, wie ich schon gesagt habe, nach Abzug der amerikanischen Soldaten auch aus Deutschland verschwunden, weil es dann nicht mehr lief. Und damit haben sie auch keine Niederlassung mehr in der EU gehabt. Und dann gab es den niederländischen Kleinimbiss Wendy's, der sich exakt genauso schreibt. Und der hat sich die Namensrechte für Wendy's patentieren lassen in der Niederlande. Und wenn er dieses Recht in der Niederlande hat, gilt nach EU-Recht das in der gesamten EU. Und jetzt hat Wendy's wieder versucht, in die EU zu kommen, hat aber die Markenrechte an Wendy's nicht haben dürfen, weil die hat der Niederländer. Und die wollten ihm die natürlich abkaufen. Der hat gesagt, mach ich nicht, das ist mein Business.
Das kann doch nicht wahr sein.
Ist mir scheißegal. Ich mache mein Lieb so. Und die einzige Alternative, die Wendy's hätte, wäre unter einem anderen Namen nach Europa zu kommen. Die könnten die gleichen Produkte verkaufen, weil die heißen ja nicht Wendy, sondern die haben ja andere Namen. Aber das wollen sie natürlich nicht, ja. Das heißt,
ach bitte, ihr Niederländer, alle zusammen, macht doch so eine Petition da, dass sie zurückkommen. Also kann doch nicht wahr sein.
Und es ist tatsächlich so, als dann der Brexit kam, da ist Wendy's dann sofort nach Großbritannien gegangen. Weil das war ja dann nicht mehr EU, da durften sie dann wieder hin. Aber das ist tatsächlich die Lage, deswegen gibt es kein Wendy's
in der EU, ja.
In der EU, stimmt also. Kommen wir zu dem Thema Banjo oder Banjo. Das ist leider so, naja, fangen wir mal an. Banjo, das wurde 1970 in Österreich erfunden. Deswegen, es war zwar ein Mars-Produkt, aber das war nie so ein richtig amerikanisches Ding. 1979 gab es dann auch in Deutschland. Vorher gab es übrigens unter dem Namen Skittles, also was völlig anderes ist heute. Und wurde dann Ende der 70er in Banjo umbenannt. Gab es dann auch als Banjo Kokos mit einer roten Verpackung, Erdnuss, blaue Verpackung und goldene Verpackung mit Haselnuss. Und tatsächlich wurde das erst 2009 in die Produktion eingestellt. Ich dachte, es wäre viel früher schon vom Markt verschwunden. Und jetzt ist es so, dass 2019 das deutsche Familienunternehmen Ritter, bekannt durch die Rittersport, die Produktionsstätte von Banjo übernommen hat und die Namensrechte an Banjo übernommen hat und eine Neuauflage des Riegels plant. Das ist aber leider, sie ist seit 6 Jahren nicht auf den Markt gekommen und wahrscheinlich haben sie es auch aufgegeben.
Boah, gib mal also Gas ist, dabei, Ritter, wir warten drauf.
Fakt ist also, es gibt kein Banjo im Moment zu kaufen. Und Rittersport ist mehrfach schon gescheitert, mit Schokoriegeln auf den Markt zu bringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Ritter Balloon und so, riesige Flops. Also ich weiß nicht, ich glaube, die wollen lieber nicht. Also das heißt, das war eine Lüge. Damit, lieber Christian, stimmt es, dass die Pizzakette Pizza Hut in Deutschland in den 80er Jahren tatsächlich als Pizza Hut aufgetreten ist. Ich meine, das Logo sieht ja auch wie ein Hut aus, wie wir wissen. Und zwar, die Kette ist seit 1969, gibt es die. Und das Rote Dach haben sie genommen, weil ihr erstes Restaurant tatsächlich wie eine Hütte aussah. Und deswegen heißt das Ding originell Pizza Hut. Aber 83 kamen sie nach Deutschland. Und der Slogan, mit dem sie damals in Deutschland aufgetreten, der hieß Pizza Hut rundherum gut.
Nee. So. Auch ein strategischer Geniestreich.
Genau. Und deswegen haben viele, darunter ich auch, geglaubt, das Ding heißt Pizza Hut, sieht ja auch aus wie ein roter Hut.
Hab ich immer geglaubt.
Und tatsächlich hat, ich kann mich erinnern, dass ich mit einem guten Schulfreund, hallo Axel, immer gestritten habe, auch damals schon, weil ich gesagt habe, das heißt Pizza Hut, ist doch klar, Pizza Hut rundherum gut, das heißt doch nicht Pizza Hut rundherum gut. So, und er hat gemeint, nein, die Kette heißt in den USA Pizza Hut. Aber in Deutschland haben sie eben Pizza Hut genannt. Und es gibt sogar im Jahr 2020, haben auf die noch eine Facebook-Kampagne gemacht, Pizza Hut, und gesagt, schon gewusst, unser Logo ist kein Hut, deswegen heißt es auch tatsächlich Pizza Hut und nicht Pizza Hut. Also die kämpfen immer noch mit ihren Nachwirkungen, wie sie damals sich in den 80er Jahren in Deutschland offiziell genannt
haben. Mensch, das hat meine ganze Jugend versaut.
Ja,
siehst du? Krass, wenn ich gewusst hätte, dass ich recht hatte, aber es gab ja noch kein Google.
Nee, gab kein Google, wo du das jetzt herausfinden könntest. Leider, ich habe auch wirklich gesucht, ob es noch Anzeigen von Pizza Hut gibt aus der damaligen Zeit. Ich habe keine mehr gefunden. Hm. Werbespots gab es keine, anscheinend für den deutschen Markt. So groß waren die nicht aus den 80ern. Oder zumindest keine, die du mehr im Internet findest.
Ich liebe diese Fun-Pizza-Geschichte immer noch. Ich finde das super. Ich mache das auch noch ein- oder zweimal. In Dortmund gibt es einen Pizza-Hut und ich gehe da ein-, zweimal im Jahr wirklich hin. Ja.
Ich war da schon ewig nicht mehr. Ich hätte jetzt auch richtig Bock auf so eine Pizza.
Ja, hätte ich jetzt auch. Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen.
Ja. Okay. Oh, ich könnte jetzt sofort dahin fahren. Na ja, gut. Übrigens, wenn du nach 80er-Jahre-Fernsehspot Pizza Hut suchst, dann wer macht dafür Werbung?
Keine Ahnung.
Donald Trump und seine damalige Frau, frag mich nicht, die wievielte, haben Werbung gemacht dafür.
Ehrlich?
Der Spot ist relativ lustig, muss ich zugestehen. Aber ja, er hat damals halt dafür Werbung gemacht schon, ja.
Ja, also das ist ja auch ein lustiges Kerlchen.
Ja, genau. Und wer hat noch Werbung gemacht in den 90er Jahren für Pizza Hut?
Keine Ahnung.
Gorbatschow. Gibt es auch einen guten Werbespot mit ihm. Er spielt irgendwie in Moskau und er gehört da mit seiner kleinen Tochter rein. Und die Leute, die Russen unterhalten sich, ja, seit Gorbatschow da war, ist doch alles schlechter geworden. Und der andere sagt, nein, das und das ist doch besser geworden. Und dann streiten die sich quasi. Und bis einer sagt, aber wegen Gorbatschow haben wir Pizza Hut. Und dann sind alle happy. So, und sagen, ja, stimmt.
Echt? Doch hat er wirklich so Werbung gemacht?
Hat Werbung dafür für die gemacht, ja. Findet ihr auch in den Shownotes. Beide Spots, den vom Trump und den vom Gorbatschow. Und ich finde, wenn Pizza Hut irgendwas auf die Reihe kriegt, dann sollten sie uns jetzt aber ganz, ganz schnell hier bei Lieferservice jeweils eine schöne große Familienpizza schicken. Das ist aber auch verdient für die kostenlose Werbung.
Also kommt mal rüber mit dem Scheiß hier.
Ja,
könnt ihr direkt irgendwie mit Lieferando hier hinportieren lassen.
Ja. So, ja, das war's von meiner Seite. Ich habe jetzt richtig Hunger. So, mal gucken, was da heute noch zum Opfer fällt.
Ich gehe auch gerade kaputt und überlege, was ich mir noch nach Dortmund fahren. Habe ich jetzt keine Lust mehr, aber in den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall. In Bern gibt es keinen, ne? Kein Pizza Hut.
Ich glaube nicht, ne. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich da jemals einen gesehen hätte, ne.
Ah. Das tut mir leid.
Ja, tragisch, so, ja.
In diesem Sinne, ihr lieben Sexhäschen, wir hören uns bald wieder. Wir haben demnächst auch wieder schöne Sachen für euch in Vorbereitung und schöne Gäste, nette Gäste, und bleibt hier dran, schaltet uns wieder ein, hört auf, die Feindsender zu hören. Ne?
Ja, gut, also tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.